ARD.
Herzlich willkommen. Mein Name ist Jochen Marmitt und heute reisen wir um die Welt, kann man sagen, mit der Vereinigten Ostindien-Kompanie. Die wird auch mit VOC abgekürzt. Die entstand im März 1602. Das ist lange her, werden Sie jetzt vielleicht sagen. Warum sollten wir mit denen nochmal auf Tour gehen? Nun, aus vielerlei Gründen. Zum ersten war sie die erste Aktiengesellschaft unseres Planeten. Und deshalb ist sie eben auch mehr als nur eine Flotte aus Schiffen, die Gewürze aus der Inselwelt Südostasiens nach Europa gebracht hat. Die VOC war Kolonialkraft und Kapitalismusmaschine in einem. Das war neu, das war brutal und gleichzeitig extrem erfolgreich. Ist lange her, aber stopp. Das war der organisierte Beginn von etwas, was sich bis heute weiterentwickelt hat und teilweise auch wieder praktiziert wird. Die Kombination von Handel und extremem Reichtum, von weltweiter Monopolisierung und Machtkonzentration. Unser Reisebegleiter ist der Autor, Philosoph und Publizist Christian Schüle. Er war treu seinem Motto, vom Glück unterwegs zu sein, auf Spurensuche eben unterwegs, vor allen Dingen auch in Archiven, und hat uns heute sein neuestes Buch mitgebracht. Und da ist eindeutig mehr drin als Muskatnuss und Pfeffer. Hier bei mir im Studio begrüße ich Sie. Schönen guten Morgen, Herr Schüle.
Hallo, schönen guten Morgen.
Sie ziehen ja direkt zu Anfang den Vergleich. Alphabet, Amazon, Apple sind finanziell und auch mit Macht unfassbar groß ausgestattet. Damals die Lenker der VOC waren noch mächtiger. Wie konnte das denn sein?
Das ist eine unglaublich faszinierende Geschichte, wie das gekommen ist. Und man wundert sich ja, dass es dann die vergleichsweise kleinen Niederlande waren, die noch gar nicht ein Staat waren damals, in denen das passierte. Aber wenn man sich die Geschichte anguckt, vornehmlich Anfang des 17. Jahrhunderts, dann muss man zu der Überzeugung kommen, dass die für die damaligen Verhältnisse mit sehr viel mehr Startkapital, Finanzkapital ausgestattet waren, als die drei von Ihnen genannten Großunternehmen es vielleicht heute wären, wenn man es übertragen würde. Und die Geschichte, wie es dahin gekommen ist, erzählt nun nicht nur dieses Buch, sondern ist, glaube ich, auch für mich in meiner Wahrnehmung, für das Verständnis dessen, was wir unter Europa, europäischer Kultur und so weiter verstehen, eminent wichtig.
Die Kombination, ich habe es schon angedeutet, dieser VOC als Handelsidee, die war so schlagkräftig. Was ist das Besondere in der Ausstattung, nicht der finanziellen, sondern auch eigentlich mit der Macht?
Ja, es war ein privatwirtschaftlich organisiertes Unternehmen im Auftrag des Staates, durfte aber Kriege führen, durfte Länder besetzen, durfte Handelsverträge abschließen und waren in erster Linie, weil die Niederlande relativ früh zu der Überzeugung gekommen sind, wir brauchen keinen Adel und keine Könige, sondern wir Bürger machen es unter uns, war es eigentlich eine bürgerliche Angelegenheit, sodass das Geld, die Dividenden, die Gewinne, die erwirtschaftet wurden, die erhandelt wurden, wenn man so will, auch an die Bürger wieder ausgezahlt wurden und nicht wie in Portugal oder Spanien in der damaligen Zeit an einen König zurückgegeben werden mussten. So konnte man das Geld wieder investieren, so konnten die Bürger das Geld investieren, und das ist ja Ausdruck von niederländischem Calvinismus, Kapitalismus, dass man, um den Ruhme Gottes auf Erden zu mehren, quasi in den wirtschaftlichen Prozess wieder investiert und dadurch immer mehr macht.
Haben denn wirklich alle in den Niederlanden oder alle Beteiligten an diesem Unternehmen was davon gehabt?
Theoretisch hätte das so sein können. Es wurde aufgerufen, also diese Handelsgesellschaft VOC, nachdem sie gegründet worden war, wollte das Geld der Bürger haben und der Bürgerinnen, und haben aufgerufen, jeder konnte sein Geld einlegen. Also wirklich von 5, 50, 505.000 damaligs Gulden. Das kann man umrechnen heute, bis zu 850.000 Euro gibt es welche, die da eingelagert haben. Also privates Kapital einzulagern, und dann bekam man eine Quittung für das Kapital, das man eingelagert hat. Und mit dieser Quittung, mit diesem Stück Papier, da kann man davon ausgehen, das ist der Beginn der heutigen Aktie. Das, was wir unter Aktie verstehen, das kommt auch aus dem Niederdeutschen, das Wort Aktie mit X geschrieben dann. Und das war einfach eine Quittung, ein Beleg, und da stand drauf, wer wie viel wann eingelagert hat. Das waren tatsächlich also einfach ganz einfache Hausfrauen gab es teils, dann gab es irgendwie bis zum Stadtregenten, es gab Arbeiter. Also jeder hat seinen Teil eingelagert und dann entsprechend eine Dividende erhalten, als das Gut, die Muskatnuss, die Gewürznelke, der Pfeffer dann zurückgekommen und versteigert wurde.
Und da sind wir beim Thema auch des Buches, die Jagd nach der Muskatnuss. Es ging nicht darum, Gold, Silber oder andere wertvolle Metalle zu schürfen, sondern es ging um eine Muskatnuss. Im Kern der Geschichte. Wenn man sowas in Gang setzt, in dieser Größenordnung, um eine Muskatnuss, ein Gewürz zu bekommen, was sagt das aus?
Das sagt für mich aus, dass diejenigen, die das betreiben, extrem clever waren, extrem klug waren und eine Idee in die Weltgeschichte eingebracht haben, die es so vorher noch nicht gab. Denn die Muskatnuss als Handelsgut gab es in damals Ostindien, also im Indischen Ozean, im heutigen Indonesien und so weiter, durchaus. Es gab Handelsbeziehungen, wie es auch schon kapitalistische Handelsbeziehungen lange vor den Niederländern dort gegeben hat. Aber zu sagen, wir nehmen diese klitzekleine Nuss, wenn man so will, die nur auf zwei Inseln der Inselgruppen in den ostindischen Gewürzinselarchipel gewachsen sind, aufgrund geologischer und klimatologischer Bedingungen, die zum Kern, wenn man so will, zum Nusskern des Kapitalismus, des modernen und neu entstehenden Kapitalismus zu machen, indem man Monopole errichtet mit brutaler Gewalt, wie Sie schon gesagt haben vorher, aber eben auch mit der Cleverness zu verstehen, dass Handelsbeziehungen nicht mehr in Europa ausreichen würden, so haben die Holländer es gesehen, sondern dass man quasi es in die Welt treiben musste. Und so ist die erste Globalisierung entstanden, ab 1602, 1609 ungefähr.
Das ist eine extrem spannende Geschichte, die wir heute hier haben. Mit Christian Schüle, die Jagd nach der Muskatnuss und der Untertitel Aufstieg und Fall der Ostindien-Kompanie oder wie eben im goldenen Zeitalter der Kapitalismus begann. Herr Schüle, inwiefern prägen denn die Entscheidungen von damals, das ist ja der große Bogen, auch unsere heutige Welt noch? Was hat sich dadurch so verändert, dass man sagen kann, da hat etwas begonnen, was wir heute eigentlich immer noch als Alltag haben?
Es hat ganz viel damals neu begonnen. Also die Erfindung des modernen Kapitalismus, wie gesagt, durch die Erfindung der Aktie. Es entstanden Wechselbanken. Also man hat dann quasi vom Münzgeld zum Scheingeld übergegangen. Auch das eine unglaublich clevere Art und Weise, den Geldverkehr zu erleichtern und zu vereinheitlichen. Dann der natürlich etwas unschöne Aspekt des kolonialistischen Kapitalismus, also als europäische Macht in einen fremden Kulturkreis zu fahren, dort Menschen zu töten, weil sie nicht, sagen wir mal, der Konfession oder auch der Vertragstreue der Europäer entsprochen haben, ein Monopol errichten zu wollen auf ein Gewürz, wenn man so will, auf ein Naturprodukt, das nur dort wächst und mit dem natürlich diese Leute dort in erster Linie prioritär Handel getrieben haben. Also das alles grundiert das, was wir heute unter Globalisierung, denke ich, besprechen und natürlich auch diese Form des Kapitalismus, mit der wir es nach wie vor zu tun haben, die wurde in meiner Wahrnehmung, und so habe ich das in dem Buch versucht zu beschreiben, auch damals grundgelegt. Es gab andere Formen des Kapitalismus vorher auch schon, auch Handelsgesellschaften, denken Sie an Venedig, denken Sie an Genua, Florenz, das war im 14., 15. Jahrhundert. Dann kamen die Portugiesen, die angefangen haben, in die Welt rauszugehen, als eine der ersten, wenn man so will. Und dann kamen eben relativ bald auch schon die Niederländer mit einer ganz neuen Idee, bessere Schiffe, größere Schiffe, schlagkräftigere Schiffe und dann offensichtlich auch die Fähigkeit aus ganz Europa, dann im 30-jährigen Krieg, der da begonnen hat, 1618, aus ganz Europa Glücksritter, Abenteurer, Soldaten, Matrosen anzuziehen, die alle nach Amsterdam gekommen sind, um anzuheuern bei dieser VOC, Geld zu verdienen, Abenteuer zu erleben und vielleicht auch zu fliehen vor irgendwelchen kriegerischen Auseinandersetzungen.
Das heißt, es hat sich etwas verändert. Amsterdam wurde zum Zentrum für Schiffbau, Logistik, für die Seefahrt, wurde alles von dort gesteuert. Es gab eine ganz besondere Institution auch in dem Zusammenhang. Vielleicht können Sie es ganz kurz erklären, weil es gab keinen König, der die Befehle gegeben hat, sondern es gab so, ich sag mal, Herren im Hinterzimmer.
Herren im Hinterzimmer, genau, die sogenannten Bewindhebbers. Das sind, wenn man so will, 17 edle Herren gewesen. Es waren tatsächlich auch nur Herren und keine einzige Dame, die damals dabei war. Also 17 Herren, die aus den verschiedenen regionalen Kammern, Gelderland, Seeland, Middelburg und so weiter, entsandt wurden und haben dieses Gremium gebildet, dieses Board, wenn man so will, Vorstand der VOC. Und das war damals, als es den Begriff in diesem Sinne noch nicht gab, natürlich hochkorrupt. Ja, das waren also Leute, die haben befunden über die VOC, waren aber selber Anteilseigner. Es waren teilweise Stadtregenten, Bürgermeister, die dann zugleich auch noch irgendwie in der VOC mitgearbeitet haben und die dann wieder ausgeschieden sind und dann wieder Bürgermeister wurden. Also Transparency International hätte viel Freude gehabt an der VOC und den Begriff Korruption gab es in diesem Fall noch nicht. Aber das ist eben auch so ein Punkt, wenn Sie fragen, warum oder was bleibt übrig quasi aus dieser Zeit. Wir haben, glaube ich, wenn wir das moralisch betrachten, sehr viel Grund zu sagen, es war extrem problematisch und schwierig. Aber aus der damaligen Zeit, denke ich, da war das der Beginn eines sogenannten goldenen Zeitalters, an dem jeder partizipieren konnte. Und nicht umsonst ist Amsterdam Welthauptstadt der damaligen Zeit gewesen. Ein Zwischenlager, in dem die Waren Waren zwischengelagert wurden und die haben auf extrem clevere Art und Weise um dieses Zwischenlagern herum haben sie Banken, Börsen, Notariate und so weiter aufgebaut. Also ganze Industrien sind da entstanden und die von Ihnen vorher auch schon gesagte Schiffbauindustrie war die größte der damaligen Zeit und einer der bekanntesten Politiker der gesamten Weltgeschichte, nämlich der Zar Peter der Große aus St. Petersburg, hat da auch gelernt selber und hat dann VOC-Ingenieure und Schiffbauer mit nach Petersburg genommen.
Um dort dann eben auch die von ihm gegründete, nach ihm benannte Stadt auch zu einer Metropole praktisch für sein Reich auszubauen, wo es natürlich auch vor allen Dingen um Schiffe ging und was das alles so mit sich bringt. Sie hören SR Kultur mit Fragen an den Autor Christian Schüler. Eine weitere Frage.
War es der Wagemut der holländischen Seefahrer, die Risikobereitschaft, die Neugier oder schon damals die höhere Geschäftstüchtigkeit, die den holländischen Seefahrern den entscheidenden Wettbewerbsvorteil verschaffte?
Ich würde sagen, alles zusammen. Sehr gut auf den Punkt gebracht haben Sie das. Der Wagemut auf jeden Fall, die Risikofreudigkeit auch, aber auch, glaube ich, so eine bürgerlich-individualistische Autonomie, die es eben in den Niederlanden sehr früh gab, weil erstens kein König und zweitens auch ganz wichtig, es waren keine religiösen Zwänge, die damals herrschten. Da müsste man vielleicht zum Hintergrund ganz kurz noch sagen, es gab in damaligen Zeiten den sogenannten 80-jährigen Krieg zwischen den katholischen Spaniern unter König Philipp II. Und auch den Provinzen und Städten der Niederlande, die besetzt waren von den Spaniern. Auch besetzt war unter anderem auch das heutige Flandern, also Belgien. Und dann mussten in Antwerpen, das war damals eine der großen Städte in Europa, in Antwerpen mussten die Menschen sich entscheiden. Sie wurden vor die Entscheidung gestellt, entweder ihr konvertiert zum Katholizismus oder ihr haut ab, ihr verlasst diese Stadt. Und dann haben sich sehr viele entschieden zu gehen und sind dann wohin gegangen? Nach Amsterdam. Und unter anderem sehr viel jüdische Kaufleute, sehr viel Intellektuelle, unter anderem auch Kartografen, die ihr Wissen von der Welt, die Kartografie mitgenommen haben nach Amsterdam und die dann da weiter ausgebaut haben. Also eine Form von Liberalismus, die in Amsterdam geherrscht haben muss und der Wagemut, von dem sie auch gerade gesprochen hat, die Risikofreude, ich glaube, das bedingt sich dann irgendwann gegenseitig und dann zieht das immer mehr kluge Ingenieure, Wissenschaftler und so weiter in einen solchen Ort wie Amsterdam, der dann, ja, wie stellen wir das so vor, wie New York im Anfang des 20. Jahrhunderts oder so, dass dann also wirklich alles zusammenkommt oder Paris im 18., 19. Jahrhundert.
Also eine Stadt, die auf jeden Fall Menschen versammelt hat, die dann auch wussten beispielsweise, wie man überhaupt nach Südostasien segelt, wie man diese Routen gestaltet. In Ihrem Buch gibt es auch eine Karte, die das nochmal klar macht, weil man musste damals ja ums südliche Afrika drumherum. Das war ja nun mal kein Spazierfahrt mit diesen Schiffen. Auch sehr eindrucksvoll, was das eigentlich bedeutete, vor allen Dingen auf den Schiffen in Ihrem Buch nachzulesen. Das heißt, dieses Wissen um, wie ich etwas mache, ist das eine auf jeden Fall. Die andere Seite ist aber, dass es auch natürlich jemanden braucht, der das in Gang setzt. Und da haben wir eine ganz besondere Figur. Vielleicht können Sie den mal ganz kurz einführen. Der hat sozusagen nicht nur in Amsterdam, sondern später auch in Batavia, der damaligen Hauptstadt dann von eben der Ostindien-Kompanie, kann man sagen, auf Indonesien, sein Wesen wirken lassen, auch sein Unwesen. Jan Kühn.
Es ist für mich die Hauptperson in meinem Buch, vergleichsweise relativ kurzen Zeitraum nur gelebt, weil er dann 1629 verstorben ist. Aber diese ersten 20 Jahre, würde ich jetzt mal sagen, die er aktiv war, die waren unglaublich. Und geboren in Hoorn, also das ist eine Stadt, eine Stunde nordöstlich von Amsterdam, direkt an der damaligen Zuiderzee gelegen. Kleine Stadt, aber schon zu damaligen Zeiten eben auch eine sehr wehrhafte Stadt, also eine Patria. Es gab ja damals noch keine Länder in dem Sinne, sondern da war Patria die Stadt. Und so ist auch übrigens Patriotismus entstanden, dass man aus Dankbarkeit für die Möglichkeit zu handeln, die Freiheit zu haben, sich ökonomisch autonom gestalten zu können, dass man diese Dankbarkeit nannte man und diese Loyalität nannte man eben Patriotismus. Und da war der Vater von Kuhn eben sehr aktiv, auch schon im Mittelmeerhandel. Es gab damals zwischen Ostsee und Mittelmeer schon so einen Handel. Und dieser Kuhn muss ein sehr begabter, ein sehr kluger Mensch gewesen sein, der im Alter von 13 Jahren von seinen Eltern nach Rom geschickt wurde im Jahr 1600 und der dort nicht nur erlebt hat, es war ein heiliges Jahr, nicht nur erlebt hat, welche Macht zum Beispiel die katholische Kirche haben konnte, sondern wie man mit Pomp arbeitet. Der kannte damals die Bücher von Dante und Machiavelli, den Fürsten, hat sie gelesen und studiert, hat damals in Rom die doppelte Buchführung kennengelernt, die aus Venedig und Genua von Mönchen quasi entworfen, dann nach Rom gekommen ist. Und dieses ganze Wissen dieser Weltmetropole Rom in sich vereint als junger Mann, man stellt sich mal vor, man ist 13 und sieht das alles. Und dann kommt er zurück und will Größe, er will etwas ganz Großes schaffen und fängt er an, eben sich langsam einzuarbeiten in die VOC und wird dann immer größer und wird dann irgendwann zum dritten, glaube ich, Generalgouverneur von Ostindien bestallt. Und das war damals quasi er, der das Imperium der Niederländer im Osten aufbauen wollte. Er wollte ein zweites großes Imperium, diese imperialistischen Gelüste. Und er war ein genialer Stratege, das kann man sagen. Ich versuche das in dem Buch auch zu begründen. Er war aber auch, muss man klar sagen, ein Schlechter, der absolut verantwortlich war für unfassbare Massaker an den einheimischen Bevölkerungen. Ja, also und dieser Zwiespalt, diese Ambivalenz, die in dieser Person zu finden ist, die hat mich total fasziniert.
Also um das Beispiel mal zu nehmen, den Preis eines Produktes zu erhöhen, reduziert man sozusagen die Verfügbarkeit. Das hat er also mit der Muskatnuss ganz klar gelenkt. Ja, also er hat auf Tod komm raus gelenkt, dass diese Muskatnuss so teuer wird, dass es sich wirklich lohnt. Was hat er gemacht?
Naja, der hat damals, es war dann auch nicht mehr er, aber in seinem Geist etwas später wurde natürlich ein kapitalistisches Prinzip erfunden, nämlich Wertsteigerung durch Verknappung der Güter. Und dann hat man Muskatnuss und Gewürze in actu, also aktiv ausrotten müssen. Also die Soldaten und Matrosen haben darunter auch gelitten. Ich zitiere das auch in einem der Reiseberichte, dass ein gläubiger Mensch gesagt hat, was Gott, der Herr, geschaffen hat, muss ich jetzt ausreißen und verbrennen. Aber je mehr man quasi, oder je knapper man das Gut macht durch Ausrottung und Verbrennung der entscheidenden Früchte, desto weniger Früchte hat man dann zur Verfügung, die aber dann im Wert natürlich, weil sie sehr nachgefragt wurden, in Europa zeitweise mehr höheres Gewicht hatten und mehr wert waren als Gold, wenn man das so sagen möchte, dass die natürlich dann eine Wertsteigerung erfahren haben, bis sie wieder zurück gewesen sind in Europa. Das ist unermesslich. Und das ist auch ein Prinzip des modernen Kapitalismus. Sie kennen die Begriffe Gier, Spekulation und vor allem ein Hype, den man kreieren kann. Und so stelle ich mir das eben damals auch vor, dass man einen regelrechten Hype kreiert hat, um die Güter, die dann wieder zurückgekommen sind von Ostindien nach Europa. Da spielten auch unter anderem die ersten Zeitungen eine große Rolle, wo dann im Grunde versucht wurde, das goldene Zeitalter der Niederländer ganz groß eben auch abzubilden, dass der Hype sich verselbstständigte und die Güter, die dann zurückkamen, die eigentlich nominell de facto gar nicht viel wert waren. Also so Nuss war ja nicht viel wert, aber viel wert war der Hype drumherum. Also der Wert ist entstanden, abgesehen vom Preis, dadurch, dass man dachte, man hat mit der Muskatnuss ein Heilmittel. Das ist ja tatsächlich auch nachgewiesen. Es war wie so ein Aphrodisiakum, also es ist eine Erregungssteigerung eben auch mit drin. Man dachte zeitweise sogar daran, dass es gegen die Pest helfen könnte. Also all diese Dinge haben eine große Rolle gespielt und es wurde zu einem Modegewürz in den europäischen Großstädten und insofern hat das einen immensen Wert generiert.
Jetzt lassen wir mal all die Zeitbezüge weg und wenn Sie das jetzt nochmal erzählen würden über heutige Praktiken, was Hype angeht, was Verknappung, was auch Mythologisierung angeht von gewissen Gütern oder von ja auch Verfügbarkeit, da sind wir im Hier und Jetzt natürlich auch, siehe Tech, Industrie oder Ähnliches. Das heißt, wir haben dort eine Logik, die sich entwickelt hat, die ausgebaut wurde. Ich habe nochmal die Zahl gerade hier stehen. Die hatte erstmal dieses Kapital, 6,4 Millionen Gulden für die VOC und daraus ist eben etwas entstanden, was unfassbar viel mehr Wert generiert hat und das können wir vielleicht schon mal vorwegnehmen und am Ende zusammengebrochen ist. Aber da kommen wir später zu mit Christian Schüle hier bei Fragen an den Autor. Die Jagd nach der Muskatnuss, das ist unser Thema. Eine weitere Frage.
Es heißt, die kapitalistisch-westlich-liberalistische Globalisierung habe den Wohlstand aller erhöht. Im Stammland auch den der Unterschicht, im sogenannten globalen Süden den der Einheimischen. Galt das auch in den Niederlanden des 17. Jahrhunderts und gilt das überhaupt generell?
Ja, sehr gute Frage. Habe ich mich viel damit beschäftigt. Da muss man unterscheiden zwischen einer historischen Betrachtung und einer moralischen Betrachtung, glaube ich. Was die historische, ökonomische betrifft, würde ich sagen, ich denke nicht, dass es den Wohlstand der unteren Schichten erhöht hat, sehr wohl aber den der oberen Schichten oder derjenigen der kolonialistischen Herren, wenn man so möchte. Interessante Frage. Es gibt sehr unterschiedliche Antworten, die man da geben könnte. Und es ist natürlich ein hochmoralisches Thema, weil es gibt ja nicht wenige Menschen, die sagen, Kolonialismus hat ja auch was Gutes. Ja, also man hat administrative Strukturen geschaffen, Infrastrukturen geschaffen, Straßen gebaut und so weiter. Und die Länder, die kolonialisiert wurden, haben doch profitiert davon und profitieren noch bis heute. So heißt es ja bei einigen. Das ist sehr umstritten und sehr streitbar. Ich möchte dazu auch gar keine Meinung abgeben, weil ich das Zahlenmaterial kenne. Ich kenne auch das Zahlenmaterial britischer Forscherinnen und Forscher, die sagen, dass die Sklaverei im Auftrag der britischen Regierung eigentlich eher ein Minusgeschäft gewesen wäre. Man sich dann fragt, warum man es dann überhaupt gemacht hat. Also das ist sehr umstritten. Das ist eine ganz eigene Fachdisziplin, der ich jetzt gar nicht reingrätschen möchte. Und heute ist es natürlich so, dass der sogenannte globale Süden, der aufbegehrt, aus meiner Sicht auch zu Recht aufbegehrt, gegen den globalen Norden, natürlich einklagt. Erstmal entschuldigt euch mal, macht euch mal bewusst, was damals passiert ist. Das ist bis heute der Fall. Und ich kann Ihnen vielleicht sagen, dass ich am Anfang, was so postkoloniale Theorien betrifft, also die Schuldzuschreibung an europäische Nationen, an den Westen im Großen und Ganzen, was da begangen wurde, dass ich da eher zurückhaltend war. Und ich habe in der Beschäftigung mit diesem Stoff 4 Jahre lang tatsächlich zu einer selber postkolonialen Haltung gefunden, dass ich Ihnen heute sagen würde, ich finde das absolut berechtigt, wenn es nicht aktivistisch und selber brutal ist, was zum Teil auch passiert. Also wir haben alle die Demontage der Statuen mitbekommen vor 4, 5 Jahren, nachdem George Floyd Black Lives Matter, I Can't Breathe, Sie kennen das, 2020 in Minneapolis eben zu Tode gebracht wurde von einem weißen Polizisten. Da ging diese Diskussion ja nochmal so richtig los. Also wie geht ihr quasi mit uns Nicht-Weißen um? Und ich finde diese Frage komplett berechtigt.
Wo wir gerade bei dem Thema sind, auch Jan Kühn, über den wir ja vorhin gesprochen haben, seine Statue, sein Sockel ist erschüttert worden. Sie haben, das beschreiben Sie ja auch, ihn nicht zuletzt nochmal besucht, in Anführungszeichen, weil es gibt natürlich beide Seiten nach wie vor. Die einen sagen, das war ein Nationalheld und die anderen sagen, diese Statue muss umgestürzt werden.
Ja, diese Statue steht auf dem Rote Steen, heißt er, also wenn man so will, der Marktplatz von Horn, der Geburtsstadt von Jan Petersen Kuhn. Das ist eine gigantische Statue. Ich glaube, sie ist über 3 Meter groß. Und als ich dann dahin gegangen bin und da stand, ich bin 1,84, 85, glaube ich, bin gerade mal an die Füße des bronzenen Kuhn gekommen. Aber das soll ja auch so sein. Ne? Man ist dann zu Füßen quasi des großen Herrschers, der also mit einer unglaublichen militaristischen und patriarchalen Gebärde dasteht. Er sieht vom ästhetischen Standpunkt betrachtet natürlich toll aus, vor allem wenn es im Gegenlicht ist. Und die Statue umgebenden Häuser aus dem 17. Jahrhundert sind wunderschön. Es lohnt sich tatsächlich, da mal hinzugehen. Ja, und immer wieder in den letzten Jahren gibt es aktivistische, postkolonial aktivistische Gruppen, die mit roter Farbe Genozid auf den Sockel sprühen. Und dann gibt es eine Stadtverwaltung, die es immer wieder abwischen lässt. Und dann steht es eben wieder da. Und das ist eine Auseinandersetzung, die, finde ich, von der Stadtverwaltung in Horn zumindest ganz klug gelöst wurde, weil sie haben eine Umfrage gemacht unter den Bürgerinnen und Bürgern. Wollt ihr, dass die Statue von Kuhn verschwindet aus unserer Stadt oder wollt ihr, dass sie stehen bleibt? Und da konnten sich relativ viele beteiligen und haben es auch gemacht. Und das Ergebnis war, dass tatsächlich, glaube ich, ein Großteil, also wenn nicht 2/3 für diese Statue plädiert haben. Und jetzt könnte man das politisch natürlich betrachten. Ist das eine Sehnsucht nach Nationalismus, nach alter Größe, ja, und so weiter und so fort. Also das ist eine Auseinandersetzung, die geht einfach weiter, auch in Deutschland. Vielleicht nicht ganz so heftig wie in den Niederlanden oder in Großbritannien haben wir das auch mit Bismarck-Statuen gehabt. Aber es bringt was in Gang und es ist wichtig und ich glaube, man muss sich das bewusst machen. Man muss nicht eindeutig Stellung beziehen, aber man muss sich bewusst machen, was passiert ist. Und dazu möchte mein Buch eigentlich beitragen, durch die Geschichte, durch die erzählte Geschichte. Es ist nicht alles schwarz und weiß, es hat alles Vor- und Nachteile. Aber diese Ambivalenz, die in der europäischen Kolonialisierung Ostindiens vor allem in meinem Fall jetzt steht, ich finde, dessen muss man sich auch klar sein und bewusst sein, sonst versteht man gar nicht, was Europa heute ist und ausmacht.
Und damit umso wichtiger, dass wir jetzt nochmal reinschauen in jene Zeit. 1602 wird die Ostindien-Kompanie, die VOC, gegründet. 17 Direktoren, haben wir schon gehört, steuern das Unternehmen und vor allen Dingen rund um Batavia, so die Name der damaligen dort neu gebauten Hauptstadt, entsteht eine Festung, es entsteht ein Ordnungssystem und es gehen ganz, ganz viele Menschen auch dorthin von Europa aus, mehrere hunderttausend. Was passiert dann dort vor Ort? Vielleicht können Sie es nochmal kurz zusammenfassen, weil die Zeitspanne sind ja schon fast 200 Jahre, wo das Ganze funktioniert, bevor es zusammenbricht. Was ist sozusagen der Kern dieser Tätigkeit dort rund um die Muskatnuss auch?
Es ist ein sehr klug und sehr clever konzipiertes Handelsnetzwerk, innerasiatisches Handelsnetzwerk. Das geht auf Kuhn zurück, der erkannt hat, dass es keinen Sinn macht, in europäischen Gefilden weiter zu wirtschaften, weil die Niederlande zu klein waren und auch militärisch zu schwach. Man hat das mit Großmächten zu tun, Spanien, Frankreich, später dann England. Und er hat im Grunde die Auseinandersetzung, die innereuropäische Auseinandersetzung, gerade im Kampf gegen Spanien oder auch in der Auseinandersetzung mit Portugal, nach Osten verlagert, nach Asien, und hat ein innerasiatisches Handelsnetzwerk aufgezogen und in Batavia, heutige Jakarta, eine der größten Städte der Welt, eines muslimischen, auch damals schon großteils muslimischen Landes im heutigen Indonesien. Die hatten Stammesfürsten, sogenannte Orang Kaya, die dann in den einzelnen Inseln das Sagen hatten. Aber es waren in der ersten Linie eben eine muslimisch denkende Bevölkerung, mischten sich auch Chinesen mit rein und Japaner dann irgendwann mal. Und dann kamen die also, die Europäer, und haben ihre Wertvorstellungen mitgebracht darüber. Und das Erste, was die Holländer, die Niederländer gemacht haben, ist, eine Kirche zu bauen. Sie haben auf diesem Gebiet mit muslimischen oder auch hinduistischen Gläubigen erstmal eine Kirche gebaut, eine protestantische Kirche. Und dann wurden die Menschen mehr oder weniger brutal gezwungen, eben diesen Glauben anzunehmen, zumindest ihn zu respektieren. Und das Zweite war die Verträge, die die Holländer machen wollten mit den Stammesfürsten. Da wurde eine Vertragstreue eingefordert. Und jetzt kann man davon ausgehen, im 17. Jahrhundert, ein Orang Kaya in Ostindien, der vielleicht nicht wirklich das römische Prinzip Pacta sunt servanda, also Verträge sind einzuhalten, erkennt. Und der dann gesagt hat, naja, mach mir mal ein Angebot. Und dann machte man ein Angebot, fixierte das auf dem Vertrag. Und eine Woche später kamen die Portugiesen, haben ein viel besseres Angebot gemacht und hat er gesagt, naja, dann Vertrag pfeife ich drauf, jetzt mache ich es mit denen. Und das ist natürlich für so einen calvinistischen Asketen wie den Kuhn undenkbar gewesen. Er wollte Ordnung, er wollte Stabilität, damit das ganze Ding funktioniert. Und das hat ja auch gut funktioniert. Und die haben ja am Anfang vielleicht noch nicht wirklich, aber dann später unendlich wertvolle Güter zurückgebracht. Und es gab ja Dividenden, das kann man sich gar nicht vorstellen, was da ausgezahlt wurde. Ganz kurz noch dazu, dieser Dividendenstreit, übrigens auch ein Kernpunkt des Kapitalismus, wie viele Dividenden, wie hoch sind die Ausschüttungen quasi? Am Anfang waren sie gleich null, weil die VOC klugerweise gesagt hat, wir können noch kein Geld ausschütten, aber wir geben euch Gewürze, wir geben euch Muskatnüsse, wir geben euch Gewürze, Gewürznelken, Pfeffer, handelt doch selber. Schafft euch eure eigenen Märkte. Auch das. Jeder kann seines Glückes Schmiede sein. Sozusagen, du nimmst also das, was du von der VOC, deinen Anteil gemäß deiner Einlage, die du bekommst. Das wurde auf dieser Quittung übrigens auch immer vermerkt. Das kann man nachlesen. Und dann mussten die selber handeln und ihren eigenen Gewinn machen. Also dieses individualistische Moment der Eigenverantwortung auf neu geschaffenen Märkten. Sie hören schon, Herr Marmit, da kommt dann sehr stark eben das raus, was Sie heute auch unter Kapitalismus verstehen.
Aber gehen wir nochmal zurück nach Batavia und auch da verbunden mit der Frage vielleicht von Walter Bachmann, welche Rolle spielte denn der Calvinismus beim weiteren Entstehen dort, beim weiteren Kreieren dort von diesen, auch Organisieren von diesen Quellen und den Menschen, die man ja auch gebraucht hat, sowohl Soldaten wie Arbeiterinnen und Arbeitern, damit das überhaupt läuft?
Also der Calvinismus, das ist eine sehr spezielle niederländische Art des Calvinismus, funktioniert nach dem Prinzip, ich bin quasi von Gott vorbestimmt und ich muss mich rechtfertigen gegenüber Gott. Und da gibt es zwei verschiedene Richtungen. Die eine, das sind die sogenannten Remonstranten, sagten irgendwie, aber ich habe die Möglichkeit, mich aus dieser Vorbestimmung durch Arbeit selber zu befreien. Also ich kann mich ein Stück weit emanzipieren, auch von meiner von Gott bedingten Vorbestimmung. Die anderen, die Kontraremonstranten, das waren Riesen. Religiöse Auseinandersetzungen zur damaligen Zeit in Leiden, in Amsterdam und so weiter, haben gesagt, das ist nicht möglich. Ja. Und diejenigen, die sich dann quasi durch Arbeit, durch viel Arbeit und immer neue Arbeit, eine Arbeitsethik erschaffen haben, der Soziologe Max Weber nannte es später protestantische Erwerbsethik. Also wie ich quasi unter Einsatz meiner eigenen Arbeitskraft, Selbstausbeutung, Ausbeutung anderer und so weiter, quasi nicht nur den Ruhm Gottes auf Ehre mehre, sondern mich quasi aus dieser Vorbestimmung durch Arbeit herausarbeite, im Sinne doch dem Ganzen etwas Gutes zu tun. Das ist der Grundgedanke eigentlich. Und mit dem sind die tatsächlich darüber gesegelt. Ja, also eine Fahrt von Amsterdam nach Batavia dauerte mehr oder weniger zwischen 7 und 9 Monaten auf den Weltmeeren, inklusive Schiffbruch, inklusive Riesenkalmare, inklusive Strafen, abgestürzte Leute und so weiter. Und Skorbut darf man nicht vergessen. Der Skorbut, der den ganzen Menschen, der die Zähne geraubt hat, das muss furchtbar gestunken haben. Es waren katastrophale Verhältnisse auf den Schiffen. Und dann sind die da angekommen. bekommen und haben dann 2, 3, 4 Jahre sich verpflichtet, dort zu arbeiten, in sengender Hitze, in einer unglaublichen Schwüle. Ganz viele sind auch dem körperlich gar nicht gewachsen gewesen übrigens. Und sind dann irgendwann wieder zurückgefahren, kamen wieder an in Europa, in Amsterdam nach 4, 5 Jahren und standen quasi vor dem Nichts. Und das kennt man, wenn man zurückkommt von einer langen Zeit. Man weiß dann erstmal gar nicht, was man machen soll. Und es gibt tatsächlich Beispiele, auch im Buch zitiert, die dann postwendend sofort wieder rübergefahren sind. Ja, haben sich weiter verpflichtet für die nächsten Jahre. Und nachdem das am Anfang also einen unglaublichen Run gegeben hat auf die Stellen, also jeder wollte für die VOC arbeiten, jeder wollte darüber Geld machen, Abenteuer machen, aufsteigen, haben sie im Laufe der dann folgenden 160, 170 Jahre einen unglaublichen Personalmangel zu gewärtigen gehabt, weil plötzlich die Bedürfnislage sich völlig verändert hat. Und am Ende, Sie haben es schon gesagt, ist die VOC nicht nur niedergegangen aus Gründen der Korruption, sondern eben auch, weil sie einfach kein Personal mehr hatte.
Frage von Martin Rees, unserem Hörer, in dem Zusammenhang die Geschichte des Württembergischen Regiments, auch Kapp-Regiment genannt, die im Dienste des Kolonialismus der Ostindien-Kompanie aktiv war. Vielleicht können Sie das als Beispiel ja nehmen, auch für Interessierte, so schreibt auch der Hörer weiter, die freiwillig oder mehr oder weniger auch unfreiwillig dorthin gegangen sind. Das war ja praktisch sozusagen für viele Jahrzehnte Normalität, dass sich da wirklich was verschoben hat. Vielleicht ja dieses Württembergische Regiment als Beispiel. Was ist da passiert?
Das ist eigentlich ganz skurril, also dass die Kompanie, die VOC, die Kompanie dann aufgrund des Personalmangels, des Fachkräftemangels, würden wir heute sagen, dringend irgendwelche Leute gebraucht hat, haben die sich dann, ich glaube es war 1786, als die Lage sich immer weiter verschärfte, kurzerhand ein ganzes tatsächlich württembergisches Infanterieregiment aufgekauft, woraufhin sich dann also bis zu 2000 deutsche Soldaten unversehens und vielleicht auch ahnungslos, weil sie gar nicht wussten, wo es hingeht, auf der Reise ans andere Ende der Welt wiedergefunden haben. Das war so ein Beispiel, dass man sich also auch die Soldaten, die Regimente gekauft hat und die haben sich auch kaufen lassen als Personal. Und am Ende war es dann auch so, dass die tatsächlich auch die Gefängnisse geöffnet haben und überhaupt nicht ausgebildetes Personal auf die Schiffe gesteckt haben, weil sich dann irgendwann rumgesprochen hat, es ist gar nicht so toll. Es ist wahnsinnig anstrengend. Du kannst zu Tode kommen. Es ist ja offensichtlich nachgewiesen worden, dass von der gesamten Schifffahrtszeit in 200 Jahren nur ein Drittel der Belegschaft wieder zurückkam. 2/3 sind dort umgekommen, sind irgendwie geblieben, sind also nicht wieder nach Europa zurückgekommen. Das ist schon ein krasses Missverhältnis.
Also dokumentiert ist es ja auch relativ gut, unter anderem über 600.000 Todesfälle bei den Reisenden. Also wenn das jetzt 2/3 ungefähr wären, dann weiß man, dass doch über 1 Million auf jeden Fall dort unterwegs war. Und 2/3 eben haben diese Reise mehr oder weniger entweder auf der Reise schon oder später dann nicht überlebt. Insgesamt rund 1 Million Dienstreisen hat man auch notiert. Also man war da sehr gewissenhaft und gleichzeitig, wir haben es schon angesprochen, hat es die Menschen angezogen, vor allen Dingen auch im Rahmen des 30-jährigen Krieges, der ja dann in Europa getobt hat. Da gibt es interessante Reiseberichte, die Sie zitieren. Das war praktisch ein Anknüpfpunkt, auch diesem Europa der damaligen Zeit zu entfliehen. Auch sehr viele Deutsche, auch aus diesen Bereichen, wo wir jetzt hier gerade vielleicht senden, sind die Menschen einfach nach Amsterdam, haben sich da durchgeschlagen zu Fuß und sind dann eben nach Ostindien, um auf diese Jagd nach der Muskatnuss irgendwie zu gehen. Also das war schon eine Massenbewegung.
Es war eine Massenbewegung, vor allem am Anfang war es eine Massenbewegung, am Ende nicht mehr, aber am Anfang absolut mit völlig unterschiedlichen Motiven. Ich zitiere vor allem 3 Ostindienreisende, deren Beschreibungen ich im Original hatte und gelesen habe, teilweise in einem wunderschönen barocken Deutsch. Johann Ferken aus Meißen bei Leipzig, Johann Wurfbein aus Nürnberg und Volkwart Iversen aus Husum sind also dorthin mit unterschiedlicher Motivation und wollten da einfach aufsteigen, wollten da das Kaufmannsethos anbringen, wollten viel Geld verdienen und wollten dann zurückkommen. Haben es auch alle geschafft, sind alle 3 zurückgekommen. Einer von denen, Wurfbein, ist als ein Exot, wenn man so will, in Nürnberg dann umhergelaufen, teilweise nackt. Also der ist nach meiner Einschätzung seelisch etwas derangiert gewesen, als er zurückkam. Johann Ferken, weiß man nicht wirklich, was aus ihm passiert ist, aber er kam zurück und Volkwart Iversen ist einer derjenigen gewesen, der einen Daumen verloren hat. Er war aber Buchbinder und weil er dann, als ich mit einem fehlenden Daumen nichts mehr anfangen konnte in seinem alten Beruf, dann postwendend beschlossen hat, ich fahre wieder rüber. Und so gab es also ganz, ganz viele, unter anderem eben auch, muss man erwähnen, viele Matrosen und Soldaten, die gehört hatten, dass auf dem Weg dorthin, also vom über Kapstadt dann bis nach Ostindien, eben auch eine gewisse freizügige Ausübung von Wollust möglich war, was in den sehr stark kirchlich zensierten europäischen Ländern nicht der Fall war. Das heißt, man hatte also sich dann sexuell ausgelebt und wahrscheinlich sehr viele Kinder gezeugt und ist auf den Inseln geblieben und auch nicht wieder zurückgekehrt.
Mit Christian Schüle sind wir heute unterwegs. Bei Fragen an den Autor und die Jagd nach der Muskatnuss, so unser Thema, unser Buch heute. Und eine weitere Frage haben wir jetzt aber hier.
Es ist Mode geworden, dass man die Taten der Akteure von einst ins schlechte Licht rückt. Was sagt der Autor dazu?
Ja, es ist Mode geworden, aber man darf sich die Frage stellen, ob diese Mode nicht vielleicht berechtigt ist. Und dazu trägt mein Buch ein Stück weit bei, indem es einfach versucht zu beschreiben, ohne dass es moralisch abwertend wäre, wie ich hoffe, warum es der Fall ist und warum diese Taten der einstigen Akteure tatsächlich sehr problematisch waren. Ich muss dazu aber auch sagen, und ich denke mal, darauf zielt Ihre Frage ab, es ist natürlich etwas wohlfeil aus einer heutigen Perspektive, Jahr 2026, mit unseren moralischen Sensibilitäten auf eine Zeit von vor 400 Jahren zu gucken, wo es gänzlich andere Maßstäbe gab. Also wir hatten lang und längst nicht diese Erfahrung von Krieg und Menschenrechtsverletzung, die wir ja jetzt heute kennen. Deswegen ist es ein bisschen fatal, quasi die moralischen Maßstäbe von heute auch damals anzulegen. Aber ich finde schon, man kann betrachten, was passieren kann, wenn man aus einer religiösen, kann fast sagen, fanatischen Einstellung heraus, also als Christ, der man damals war, in andere Länder fällt und sagt, ich habe jetzt das Recht, sozusagen das göttliche Recht, eben ganze Bevölkerungsgruppen zu unterwerfen und auch zu töten. Das war sicherlich auch andersrum der Fall. Ob das richtig und gut war? Ja, die Antwort muss jeder für sich selber finden. Ich formuliere meine, die spielt jetzt aber jetzt in dem Moment auch gar keine Rolle, weil mir geht es eher darum zu zeigen, mit welchen Maßstäben, Wertmaßstäben sind die Menschen damals dahin gefahren. Wir hatten gerade gesprochen über Calvinismus, über jeder hat damals einen Gottesbezug gehabt. Es war für mich schlechterdings unmöglich, dass jemand nicht an Gott geglaubt hat. Die sind darüber gefahren in der tatsächlichen Überzeugung, wir machen etwas Gutes, wir tun etwas Gutes für uns und für den Herrn sozusagen auf Erden. Wir würden das heute vermutlich größtenteils anders sehen.
Eine weitere Frage.
War es eigentlich eine feindliche Übernahme der Kolonien wegen der dort gefundenen wertvollen Gewürze und ein Diebstahl, wie heute zum Beispiel die seltenen Erden?
Auch das finde ich eine sehr gute und interessante Frage, hat mich auch lange beschäftigt. Da müssten wir, glaube ich, erstmal die Begriffe klären. Was ist Diebstahl, was heißt feindliche Übernahme? Ich glaube, man ist damals unter anderem auch gedeckt durch Rechtsgutachten eines großen Rechtsgelehrten, eines Holländischen namens Hugo Grotius, den Sie vielleicht kennen, Begründer, zumindest der Großvater des heutigen Völkerrechtes.
Jurist und Gelehrter, so wird er betitelt.
Genau, und Wunderkind. Er wurde vom französischen König als Wunderkind bezeichnet, sprach sehr viele Sprachen. Der das Buch Mare Liberum verfasst hat, das war eine Rechtfertigungsschrift nach einer Beutenahme, nach einem Überfall auf ein portugiesisches Schiff, Santa Catalina in Ostindien. Da haben die 17 Herren eben sich die Frage gestellt, dürfen wir das? Ist das, weil es eigentlich mit den Statuten nicht vereinbar ist? Und ist das vor allem das, was wir jetzt erbeutet haben von diesem Schiff, gehört es jetzt uns? Weil sehr wertvolles Gut, teilweise sogar, glaube ich, mehr wert als die gesamte eingelegte Kapitalanlage, was die da hatten. Und die wollten es haben und er hat es, überraschend, im Sinne der VOC und der 17 Direktoren für positiv erachtet, ja, ihr dürft das ist nicht so, das ist nicht schlimm. Das heißt, Mare Liberum, freier Handel auf den Weltmeeren, darum ging es eigentlich. Und insofern wäre, um auf Ihre Frage zurückzukommen, es keine feindliche Übernahme, sondern im Sinne dieses Rechtsgutachtens, im Sinne dieses Freifahrtscheins für freien Handel eigentlich eine Form von marktwirtschaftlicher Auseinandersetzung gewesen mit anderen Mitteln damals. Ich würde es heute etwas anders beurteilen, aber wenn man es aus der damaligen Sicht sieht, glaube ich, kann man nicht von einer feindlichen Übernahme sprechen. Und was die seltenen Erden betrifft, ja, das ist auch da ein kapitalistisch-marktwirtschaftlicher Vorgang, der sicherlich auch mit Erpressung zu tun hat, aber eben auch mit der Art und Weise, wie die Präsidenten und Länder aus diesen Regierungschefs aus diesen Ländern eben in Verhandlungen gehen. Das kann ich nicht wirklich beurteilen, aber die Muskatnuss an sich ist sicherlich vergleichbar mit den seltenen Erden heute.
Frage von Inge Käufer aus Saarbrücken. Vielen Dank dafür. Sie schreibt, der damalige Kapitalismus war doch ganz anders als der heutige. Heute haben die Kunden mit Teil daran, indem sie beispielsweise bei Online-Händlern bestellen. Sie nennt Amazon, der seine Mitarbeiter mutmaßlich ausbeutet, wenn man E-Autos kauft, für die Batterien die Umwelt zerstört wird, Kleinzüchter wegen des Sinkens des Grundwasserspiegels, das Wasser keine Zukunft mehr haben. Also man kann sehr viel mehr wissen, das nehme ich aus dieser Frage raus und kann viel mehr entscheiden. War das damals anders?
Ja, es war schon anders. Erstmal begann es damals, also diese moderne Form des Kapitalismus begann erst und jeder hatte diese Aufbruchsstimmung, deswegen entstand auch dieses goldene Zeitalter. Es war der Beginn der Neuzeit, so würde ich sagen, weil dieses Ich, dieses Individuum, dieses Ich kann etwas machen, ich bin meines eigenen Glückes Schmied, ich bin autonom, das fing damals eben an, aus der Philosophie kommend, auch aus der Malerei, Rembrandt, der auch in meinem Buch eine größere Rolle spielt, der dieses Individuum zum ersten Mal so richtig eben in seiner ganzen seelischen Verfassung gemalt hat. Das begann eben damals und da konnte man die Fragen, von denen Sie jetzt sprechen, die konnte man damals nicht beantworten. Aber ich bin ziemlich sicher, dass die VOC, würde es sie heute noch geben, wahrscheinlich das Unternehmen wäre, das den klügsten und effektivsten und cleversten Online-Handel organisieren würde, den man sich vorstellen kann. Also man muss schon den Hut ziehen, ganz ehrlich gesagt, vor den niederländischen Nachbarn, für das, was sie damals geleistet haben, auch wenn es moralisch heute wirklich problematisch ist.
Stefan Schweizer würde ganz gerne wissen, Monokapitalismus hat Opfer in den Herkunftsländern gefordert. Das ist bekannt. Er würde ganz gerne nun auf die Prekarisierung, die mögliche, in den Niederlanden bzw. in Europa schauen. Hat die VOC das auch praktisch mit beschleunigt oder ausgelöst? Also wer hat nicht profitiert? Oder war das gar nicht so? Haben alle profitiert?
Also ich bin vorsichtig mit dem Begriff alle, aber ich würde sagen, nach dem, was ich weiß, es haben schon sehr viele profitiert, weil nochmal, es konnte jeder tatsächlich einlegen, jeder konnte sein Geld geben, investieren, war dann Investor, kleine Summen, große Summen, wie auch immer, es konnte jeder partizipieren daran. Und was wir in anderen Kontexten auch feststellen, bei den Fuggern oder bei anderen, dass wir in den Niederlanden eben auch schon ein hohes soziales Gewissen hatten, für Waisenkinder zum Beispiel. Es wurden erste Waisenhäuser errichtet, auch im Auftrag der VOC, weil die Kinder ihre Eltern verloren hatten, ihre Väter verloren hatten auf dem Weg nach Ostindien und zurück und so weiter. Also da gab es ein soziales Bewusstsein durchaus, würde ich sagen. Ob alle davon profitiert haben, weiß ich nicht, aber ich glaube schon, dass dadurch, dass sich die Niederlande als eine bürgerliche Gesellschaft betrachtet haben, die Durchlässigkeit nach unten und oben sehr viel höher war als in Adelsgesellschaften, in königlichen und sonstigen Verfassungen.
War das eine bewusste Steuerung auch von der VOC und von den Direktoren, dass man auch geschaut hat, dass es sozusagen dem eigenen Land und nicht nur den eigenen Anteilseignern gut geht?
Ich glaube schon, es war einfach auch da wieder eine große Klugheit dahinter zu sehen, ich kann doch nur wirtschaftlich erfolgreich sein, wenn ich die sozialen Grundlagen schaffe, mit denen es in gewisser Weise Ruhe gibt in meinem Land. Und eins muss man eben auch sagen, also als Amsterdam anfing, eine Weltmetropole zu werden, entstand natürlich unendlich viel neue Arbeitsplätze. Ja? Man musste irgendwie Häuser bauen, man musste Gräben ausheben. Das hat für sehr viel Arbeitsplätze und insofern auch für sehr viel Ernährungsqualität in Familien gesorgt. Aber eben auch das, ein Punkt noch, der mir auch wichtig ist, die Migration nach Amsterdam. Also Migrationsbewegung gab es damals in sehr hohem Maße. Und es gibt einen Historiker, der behauptet, es sei die größte Migrationsbewegung der europäischen Geschichte gewesen damals, von Amsterdam und so weiter, von Antwerpen darüber nach Amsterdam. Ohne diese Migrantinnen und Migranten, die gekommen sind, wäre Amsterdam nicht zu dem geworden, was es wurde. Das muss man, glaube ich, auch klar sagen.
Kann man vielleicht auch nochmal eine kleine Anregung mitnehmen fürs Hier und Jetzt. Weitere Frage.
Meine Frage bezieht sich auf das Wort Hype. Sie sagten, Hype wäre ganz wichtig gewesen, um das Ganze auszulösen, also mit den damaligen Zeitungen auch schon. Es gab doch die berühmte Tulpenkrise. Wie hängt die mit der VOC zusammen, wenn Sie das bitte mal erläutern könnten?
Die Tulpenkrise oder Tulpomanie, wie man sie genannt hat, war ein treffendes Beispiel dafür, wie ein Hype funktionieren kann und wie er in sich zusammenfällt und alle in Armut enden. Unter anderem auch Rembrandt, der sehr viel Geld investiert hat. Und es gab also die sogenannte Semper Augustus, war eine Tulpenzwiebel, die man importiert hatte in die Niederlande und die noch bevor sie in der Erde war, noch bevor man sie eingepflanzt hat und bevor die Tulpe wachsen konnte, schon einen Wertzuwachs hatte, dass man, also weiß ich nicht, Tausende von Prozent Wertsteigerungen zu gewärtigen hatte und damals eben auch nicht nur die Aktie und die Wechselbank, sondern auch die Börsen erfunden wurden. Gab es früher schon mal in Antwerpen auch, aber in Amsterdam dann eben in sehr viel stärkerem Maße. Und das war der erste Börsencrash, wenn man so will, dass also der Hype, der um diese Tulpen gemacht wurde, um diese Tulpenzwiebel gemacht wurde, an einem Tag oder sagen wir an zwei Tagen tatsächlich in sich zusammengefallen ist, weil alle haben sie dann ihre Anteile abgestoßen und das war's dann mit der Tulpe. Das gilt heute tatsächlich als der erste Börsencrash der Weltgeschichte und da waren ganz viele involviert und auch das ist in meinem Buch Teil der Auseinandersetzung mit der Frage nach Wohl und Wehe des kapitalistischen Systems.
1636 bis 1637, ja. Also es ging auch relativ schnell, ja. Nicht über einen längeren Zeitraum, sondern so ungefähr anderthalb Jahre. Und da ist ja auch der Philosoph Christian Schüle nochmal auf jeden Fall nachvollziehbar aktiv in seinem Buch Gier und Spekulation. Zuvor war es vielleicht Silber oder andere wertvolle Metalle. Diesmal waren es Tulpenzwiebeln. Es ist eigentlich fast egal, um was es geht, habe ich so ein bisschen den Eindruck.
Ich darf kurz gestehen, dass es eins meiner Lieblingsthemen ist, die Gleichsetzung von Kapitalismus und Religion. Das ist faszinierend, das können Sie in der Geschichte immer wieder sehen, wie also der Kapitalismus im Grunde ein religiöses System ist, das Glauben voraussetzt, Glauben an den guten Gang der Dinge, Glauben an ein Produkt sozusagen, das es vielleicht so noch gar nicht gibt, aber durch den Glauben daran, dass es kommen wird und dass durch die Investition, die ich mache, eine Rendite zurückkommt, Religio und Rendite, sozusagen diese Gleichsetzung von Kapitalismus und Religion finde ich faszinierend, weil wir ja gelernt haben, auch völlig zu Recht, Kapitalismus ist was extrem Rationales, eine rationalisierte Betriebsführung, wenn man so will, eine doppelte Buchführung und so, aber es ist im Kern sehr irrational. Kapitalismus ist extrem irrational und das sieht man an diesem Börsencrash der Tulpe und das sieht man auch in allen anderen Bereichen und der große Philosoph Walter Benjamin in den 1920er Jahren hat mal geschrieben, dass der Kapitalismus die gleichen Bedürfnisse erfüllt und stimuliert, wie früher die Religionen es getan haben. Ja, also dieses kultische Moment, die Anbetung eines Gutes, die Anbetung der Muskatnuss, wenn man so will, die Wertsteigerung, die Vergöttlichung, auch wenn man so will, der Muskatnuss, das kann man eigentlich wunderbarerweise jetzt auch in meinem Buch eben nachlesen.
Nicht nur das goldene Kalb, sondern die goldene Muskatnuss in dem Zusammenhang, um das nochmal anzuknüpfen. Wir sind fast schon durch und deswegen wollen wir jetzt zum ganz realen Grund kommen, warum 1733 in Batavia, also in der damaligen etablierten Hauptstadt der Ostindien-Kompanie im heutigen Indonesien, etwas passiert, was so verheerende Folgen hat, zusammen mit anderen, nämlich die Malaria-Epidemie, die dort ausbricht. Das ist der Anfang vom Ende, auch der VOC. Vielleicht gehen wir jetzt relativ schnell mal zu diesem Ende hin. Was ist da passiert, Herr Schüle?
Ja, die Niederländer haben sich ihr eigenes Grab geschaufelt. Das ist ganz faszinierend, weil sie haben versucht, im Grunde genommen die Ideen, die sie in ihrem eigenen Land, der Niederländer hatten, zu exportieren nach Ostindien. Und das hat natürlich gar nicht funktioniert. Sie haben da nämlich Aquafarmen geschaffen, sogenannte Brackwasserfischteiche angelegt, nahe den Stadtmauern von Batavia. Und das waren natürlich Brutstätten für die Anopheles-Mücke, die da also in einem Ausmaß im Grunde Kinder großgezogen hat, dass man das gar nicht sich vorstellen konnte. Und dann sind die ausgeschwärmt. Und es war eine relativ kleine Distanz von diesen Teichen bis ins Stadtinnere. Das heißt, man konnte das gut zurücklegen als Mücke. Und dann sind die Soldaten, Matrosen, Kaufmänner auf den Ostindienfahrern eben nach 9 Monaten entbehrungsreicher Überfahrt in Batavia eingetroffen. Und das Erste, was sie da miterlebt haben, sind erstmal riesige Mückenschwärme gewesen. Also gibt es eine Szene, wo man sich dann quasi ständig auf den Kopf schlägt und dann heißt es irgendwie, ja, wir sind also gebissen worden die ganze Nacht lang. Und diese Leute haben dann Malaria bekommen, weil man nicht wusste, was Malaria ist damals. Und es gab noch gar kein Gegenmittel, also überhaupt nichts, Chinin oder sowas.
Man hat den Zusammenhang auch nicht verstanden.
Es wurde auch geleugnet von der VOC-Führung übrigens, dass es an diesen Fischteichen liegen sollte, sondern man hat gesagt, das ist schlechte Luft, ja, irgendwie so, dass die Leute sterben. Nein, es war der Stich der Malaria-Mücke und da sind sie also reihenweise verstorben und dann hatten sie zu dem Fachkräftemangel, den ich vorher schon gesagt habe, finalen Personalmangel, weil ihnen einfach die Leute ausgegangen sind und da sind unendlich viele Menschen gestorben an der Malaria.
Dazu gab es im Hintergrund nach über 150 Jahren VOC, Sie haben es vorhin schon erwähnt, Korruption, es gab Missmanagement und am Ende ist das Ganze im Jahr 1798 zusammengebrochen und beendet.
Ja, man hat also die Bedürfnislage in Europa falsch eingeschätzt. Die Engländer haben zum Beispiel sehr viel eher und bessere Handelsbeziehungen gehabt nach China und Indien. Da gab es dann also einen Wechsel quasi von der Bedürfnislage. Die Muskatnuss, die Gewürze spielten nicht mehr diese Rolle, sondern es ging dann auf Seide, auf Tee über. Und die Engländer hatten bessere Antworten, haben schnellere Schiffe gebaut, haben in 4 Kriegen quasi gegen die Niederländer, auch in Ostindien, den letzten großen Krieg eben für sich entscheiden können. Und der entscheidende Punkt ist, dass sie verstanden haben, nicht mehr zu importieren und zu exportieren über diese 9 Monate Hin- und Herfahrt, sondern zu sagen, wir erfinden jetzt die Maschinen selber, wir machen es in einem eigenen Land. Ja, wir stellen die Seide, die Textilien, die wir quasi importiert hätten, selber her. Und so entstand also ein Massenbedürfnis, ein Massenangebot, und so kam mit der Masse quasi der Massenkonsum, und dann wurde der Kapitalismus eigentlich immer noch größer und noch stärker. Wir kennen das unter der industriellen Revolution in England Anfang des 19. Jahrhunderts.
Gleichzeitig gab es jetzt noch diese Muskatnuss, und da hat sich auch was ganz elementar verändert. Vorher das Monopol, die Verknappung durch die Niederländer, und dann ist was passiert?
Dann gab es einen sehr, sehr findigen Franzosen namens Pierre Poivre, der die einfach ausgerissen hat.
Was für ein Name.
Ja, genau. Ja, mit überhaupt faszinierend, diese Leute damals. Also die Geschichte von dem ist sensationell. Und die mitgenommen hat und dann quasi in aller Welt verteilt hat, sodass das Monopol völlig am Ende war und die Muskatnuss quasi überall auf der Welt angebaut werden konnte. Also der war derjenige, der der VOC dann den finalen Stich versetzt hat.
Die Muskatnuss einfach beispielsweise in Madagaskar angebaut hat und dann von dort eben ausgebaut. Martin Rees würde ganz gerne noch wissen, als die Gesellschaft nun bankrott war, wie hat sich dann diese Insolvenz, kann man fast sagen, wie ist das damals abgewickelt worden? Also was ist mit diesen ganzen Aktienbesitzern passiert und deren Ansprüchen, die ganzen Geschäfte, die ganzen Löhne, ist da praktisch alles zusammengebrochen oder hat sich das verlaufen?
Der niederländische, der Staat, wenn man so will, die Staatsregierung hat die Schulden übernommen und Teile der Gebiete und Teile auch der Handelsniederlassung, der Faktoreien wurden dann auch an die Engländer abgegeben. Ich denke mir, dass die verkauft wurden. Und dann war das Unternehmen tatsächlich, glaube ich, am 01.01.1800 bankrott. Tatsächlich bankrott, wenn man so will. Und es hat immer wieder Versuche gegeben, neuartige Handelsgesellschaften in dieser Art und Weise einzuführen. Aber die scheiterten letztlich daran, dass die Kosten zu enorm waren. Also die Kosten dieses Verteidigungsnetzwerkes, dieses innerasiatischen Handelsnetzwerkes aufrechtzuerhalten, waren einfach überhaupt nicht, standen in keinem Verhältnis mehr zu den Einnahmen. Und insofern, was mit den Aktien selber passiert ist, kann ich Ihnen nicht wirklich sagen. Aber wenn ich jetzt noch eins sagen darf, ich habe tatsächlich das Glück gehabt, die älteste noch existierende Aktie auf der Welt in der Hand zu halten, aus dem Jahr 1602. Ich habe sie wirklich vor mir gesehen. Und das ist schon ein faszinierender Moment, wenn man die hat. Das ist quasi ein doppelseitiges DIN A4 Dokument gewesen im Stadtarchiv von Hoorn in den Niederlanden. Und da wurde wirklich ganz klar vermerkt, in jedem Jahr, in jedem Monat, was aus der Einzahlung des entsprechenden Investors letztlich geworden ist. Und am Ende war einfach null, stand einfach nichts mehr da.
Eine unglaublich große Geschichte mit einem ganz großen Peak und danach stand eine Null. Das ist auch vielleicht eine Aussage über, wie man Handel treibt und wie man vielleicht mit anderen zusammenarbeitet. Und noch eine kleine Ergänzung eines Hörers aus Höchst, Hans Hofer. Bert hat geschrieben, dass beispielsweise der Odenwald in dieser Zeit viele Eichenholzbestände verloren habe. Durch den Krieg verarmte Grafenhäuser verkauften die Eichenstämme nach Holland, transportiert über die Flüsse Main und Rhein. Sie nicken, war Ihnen bewusst, aber vielen Dank für die Ergänzung an der Stelle nochmal. Sie hören SR Kultur mit Fragen an den Autor Christian Schüle und wir haben heute über die Jagd nach der Muskatnuss gesprochen. Letztes Statement, Herr Schüle, was ist für Sie die ganz große Lehre aus dieser Geschichte, an der Sie über 3 Jahre gearbeitet haben?
Es gibt viele Lehren, aber die größte Lehre ist für mich, dass Aufstieg und Fall sehr oft ganz nah beieinander liegen. Wenn man den Kipppunkt nicht merkt, und das kann man wunderbarerweise bei der VEC nachempfinden, wo die Fehler eigentlich lagen. Und ich glaube, dass das nicht nur eine Blaupause für den modernen Kapitalismus ist, sondern auch eine Blaupause für das Scheitern von Unternehmen. Und das fand ich ganz faszinierend eigentlich. Und es hat immerhin 200 Jahre gedauert, aber es ist ein, wenn man so will, ein Prototyp für alles, was wir heute auch diskutieren.
Vielen Dank, dass Sie hier bei uns im Studio waren.
Ja, sehr gerne. Ja.
Dankeschön. Die Jagd nach der Muskatnuss, Aufstieg und Fall der Ostindien-Kompanie 1602 bis 1798 oder wie im goldenen Zeitalter der Kapitalismus begann. So heißt das Buch, 400 Seiten, im Siedler Verlag erschienen, für 28 Euro. Hier ein Exemplar geht heute an Wilhelm Irsch, Stefan Schweitzer und Hans Hoferbert. Allen anderen natürlich auch vielen, vielen Dank fürs Fragestellen. Ich hoffe, wir haben soweit alles beantworten können. Es war wie immer eine rege Beteiligung. Danke Ihnen vielmals. Schauen wir auf nächsten Sonntag, da ist die Autorin Johanna Roth bei mir zu Gast. Ihr Buch heißt This is America. Ist es America? 250 Jahre USA, eine Idee und ihre Widersprüche. Und da sind wir natürlich auch unter anderem historisch, aber auch im Hier und Jetzt unterwegs. Denn es geht bei ihrem Buch genau darum, woran wir eigentlich denken, wenn wir an die Vereinigten Staaten denken. Hollywood, Silicon Valley, vielleicht Country-Musik, aber auch eben an Unabhängigkeit, grenzenlose Freiheit. Zum 250. Geburtstag der Nation fragt die US-Expertin Johanna Roth, was ist eigentlich seit der Gründung 1776 vom amerikanischen Versprechen geblieben? Warum war es von Anfang an so problematisch und was hat sich bis heute verändert und wo stehen wir natürlich auch heute? Sie betrachtet das Land kritisch, wie einfühlsam, nicht nur eben in der Gegenwart, sondern auch im Spiegel seiner Vergangenheit. Ein spannendes Porträt einer, wie sie sagt, zerrissenen Nation. Johanna Roth, This is America, Ist this America? Nächste Woche hier bei Fragen an die Autorin. Ich freue mich, wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Sonntag und sag einfach bis nächste Woche. Machen Sie es gut. Tschüss, sagt Jochen Marmit.
Soweit Fragen an den Autor. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Sie keine Folge verpassen möchten, dann können Sie uns auf ARD Sounds abonnieren. In der App oder im Browser. Da finden Sie auch viele weitere Ausgaben. Informationen über unsere künftigen Themen auch auf srkultur.de. Wenn Sie unseren Gästen Fragen stellen und die Chance haben möchten, Sachbücher zu gewinnen, senden Sie Ihre Beiträge unter WhatsApp 0681 65 100, gerne eine Sprachnachricht oder E-Mail fragenanthenautor@sr.de. Und jetzt haben wir noch einen ARD Sounds Podcast-Tipp für Sie.
Trading App ist offen, ich logge mich ein.
Das ist auch ein Investment.
Let it grow.
Ich sag's dir so, wie es ist, da gehen die nächsten 100 Dollar flöten.
Na, ich möchte in den USA schon mal mein Geld leihen. 100 Dollar? Kann man doch schon mal machen, oder?
Sicher?
Naja, man hört schon immer wieder von einem möglichen Zahlungsausfall. Also ich wäre so ein bisschen vorsichtig.
Ja, aber genau da jetzt dem Joe Biden persönlich mal mein Geld zu leihen, finde ich schon eine coole Vorstellung und hier mal so eine Art Finanzlabor aufzumachen.
Ja, ich weiß nicht.
Ist überleg's dir. No.
Ihr habt's gerade gehört. Wir bei What the Wirtschaft, wir wollen richtig nah dran an die Wirtschaft und Finanzwelt.
Weil wir so am besten verstehen, wie Wirtschaft überhaupt funktioniert.
Wir schauen mit euch aufs Kleine, also hier zum Beispiel Gregors Trading App und sprechen dann aber auch über die ganz großen Themen.
Also zum Beispiel über die Staatsanleihen der USA.
Weil Themen wie Staatsschulden, Margen oder High Fashion diese Wirtschaftsthemen gar nicht so undurchschaubar sind, wie sie manchmal wirken.
Jeden zweiten Donnerstag hört ihr eine neue Folge mit Bo.
Hi.
Gregor.
Das bin ich.
Markus.
Hallo.
Und mir, Ann-Kathrin, im Doppelpack. Auf deutschlandfunknova.de und überall dort, wo ihr sonst eure Podcasts hört. Auch in der Deutschlandfunk Audiothek.
Deutschlandfunk Nova. What the Wirtschaft?